Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Presserat und drei Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidaten gaben eine Pressefreiheitserklärung ab. Auslandwahlen in Malaysia ist die größte Auslandswahlen im Vergleich zu anderen Auslandswahlen in allen Ländern der Welt. Die indonesische Marine setzt ihre Schiffe ein, um bei der Verteilung der Wahllogistik zu helfen. Der Überseewahlausschuss in Tokio bereitete 3.500 Stimmzettel für Wähler auf einer Sonderliste vor. Die Abstimmung in Kuala Lumpur verlief reibungslos. Der Überseewahlausschuss in Islamabad veranstaltete einen Bazar zur Feier der Wahlen 2024. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Presserat und drei Paare von Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidaten hielten am 10. Februar im Gebäude des Presserats Jakarta eine Erklärung der Pressefreiheit und die Unterzeichnung der Verpflichtung zur Pressefreiheit ab. Nach der Meldung von Antara hat der Präsidentschaftskandidat Nummer 1 Anies Baswedan an der Erklärung teilgenommen. Der Präsidentschaftskandidat Nummer 2, Prabowo Subianto, wurde vom Vorsitzenden des Nationalwahlkampfteams, Rosan Ruslani, vertreten. Der Präsidentschaftskandidat Nummer 3, Ganjar Pranowo, war dabei virtuell anwesend und wurde vom Vorsitzenden des Sieger-Nationalteams, Arshad Rashid, vertreten. Vorsitzende des Presserates Nini Rahayu sagte, Pressefreiheit sei ein Symbol für Reformen und ein Symbol für die Aufrechterhaltung der Demokratie. Nini erinnerte auch daran, dass Pressefreiheit nichts Statisches sei. Die Pressefreiheit wird vor Dynamiken und Herausforderungen sowohl innerhalb des Presseumfelds als auch von außen stehen. Bei der gleichen Gelegenheit erklärte der stellvertretende Minister für Kommunikation und Informatik Nezar Patria, dass seine Partei die Verpflichtungserklärung zur Pressefreiheit und friedliche Organisationen ehrliche und faire Wahlen unterstütze. Der Botschafter der Republik Indonesien in Malaysia, Hermono, nutzte am Sonntag sein Stimmrecht bei den Parlamentswahlen 2024 im Wahllokal 001 World Trade Center Kuala Lumpur. Nach der Abstimmung sagte er, die Auslandswahlen in Malaysia ist die größte Auslandswahlen im Vergleich zu anderen Auslandswahlen in allen Ländern der Welt. Deshalb hofft er, dass die Wahlbeamten die Begeisterung des indonesischen Volkes bedienen können, das teilnehmen wird. Das Auslandswahlkomitee von Kuala Lumpur eröffnete 223 Wahllokale im Kuala Lumpur WTC-Gebäude, die 222.945 ständige Wählerliste indonesischer Staatsbürger aufnehmen. Die Stimmabgabe im Wahllokal im WTC Kuala Lumpur fand vom 8 bis 18. Uhr Ortszeit statt. Die indonesische Marine hat eine Reihe von Schiffen eingesetzt, darunter 3 Kriegsschiffe, um die Wahlkommission bei der Verteilung der Wahllogistik auf Inseln zu unterstützen, die auf dem Luft- und Landweg schwer zu erreichen sind. Aus den Reihen des Flottenkommandos 3 der indonesischen Marine startete das Kriegsschiff KRI Teluk Wondama 527 diese Woche ein, um bei der Verteilung der Wahllogistik an 13 Punkten im Bezirk Südwest Molukken in der Provinz Molukken zu helfen. Der Kommandeur des KRI Teluk Wondama 527 Marine, Oberstleutnant Sriadi, erklärte, wie aus der offiziellen Sendung des Informationsdienstes der indonesischen Marine am Sonntag in Jakarta zitiert, dass die Schifffahrtsroute des Schiffes unter anderem die Gewässer rund um Moa-Insel, Kisar-Insel und andere Inseln in Südwest-Molukken umfasse. Marineleutnant Oberst Sriadi sagte, dass nicht die gesamte Wahllogistik vom Schiff direkt zum Dock entladen werden könne, da nicht alle Inseln über ausreichende Docks für die Anlegestelle des KRI Teluk Wondama verfügten. An mehreren Standorten wurde Wahllogistik in Form von Wahlurnen und Stimmzetteln mit kleinen Booten oder Schnellbooten, Seesicherheitspatrouillenschiffen der indonesischen Marine zum Chilpia oder Hafen transportiert. Nicht nur KRI Teluk Wondama, sondern auch die indonesische Marine setzte KRI Kakap A11 ein, um bei der Verteilung der Wahllogistik auf Inseln auf den Sangihe-Regenschaftsinseln in Nord-Sulawesi zu helfen. Der Überseewahlausschuss PPLN in Tokio, Japan, stellte die Erwartung der großen Wählerzahl bei der Abstimmung am 11. Februar 2024 rund 3.500 Stimmzettel für die Sonderwählerliste zur Verfügung. Von Antara am Sonntag, den 11. Februar, zitiert, sagte das Mitglied des Überseewahlausschusses von Tokio, Makmur Lubis, am Wahllokal in Tokio, dass es ausreichen würde, wenn man RTS-Stimmzettel oder Return-to-Sender hinzufüge, da der Überseewahlausschuss von Tokio etwa 3.500 Ersatz-Stimmzettel habe. Er erklärte auch, dass es sich bei RTS-Stimmzettel um Stimmzettel handele, die per Post an potenzielle Wähler geschickt und dann an PPLN Tokio zurückgeschickt worden seien, weil der Empfänger nicht mehr an dieser Adresse wohne. Bei der Sonderwählerliste handelt es sich hingegen um eine Liste von Bürgern, die zwar wahlberechtigt sind, aber nicht in der ständigen Wählerliste eingetragen sind. Im Wahllokal Tokio dürfen Wähler der neuen Sonderwählerliste ihr Stimmrecht von 16. bis 18. Uhr Ortszeit ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt in Japan auf 2 Arten, in Wahllokalen und per Briefwahl. Der Vorsitzende der Indonesian Wahlkommission KPU, Hashim Ash'ari, sagte, dass der Abstimmungsprozess mit der Abstimmungsmethode im Wahllokal von Kuala Lumpur reibungslos verlaufen sei. Er brachte dies zum Ausdruck, als er am Sonntag, den 11. Februar, in Begleitung von KPU-Kommissar Idam Holik den Abstimmungsprozess im Gebäude des World Trade Center überprüfte. Gott sei Dank zeigen Berichte, dass die Abstimmung im Ausland gut und reibungslos verlief. Und tatsächlich ging es um Kuala Lumpur und dann um Jeddah. Und Gott sei Dank hat alles reibungslos geklappt. Der Überseewahlausschuss in Kuala Lumpur hat 200 23 lokale vorbereitet, die 222.945 Wähler auf der ständigen Wählerliste zu bedienen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr Ortszeit für Wähler geöffnet, die in der ständigen Wählerliste, der zusätzlichen Wählerliste und der speziellen Wählerliste aufgeführt sind. Der Überseewahlausschuss in Kuala Lumpur wird am 14. Februar mit der Auszählung der Stimmzettel beginnen. Zeitgleich mit dem Beginn der Auszählung der Stimmzettel in Indonesien. Der Überseewahlausschuss PPLN von Islamabad in Pakistan veranstaltete zusammen mit der Organisationsgruppe für Abstimmungen im Ausland KPPSLN von Islamabad am 10. Februar 2024 einen Bazar und eine Kunstaufführung, die Wahl 2024 zu beleben. Der Vorsitzende des Überseewahlausschusses in Islamabad, Arrozi M. Munib, sagte, dass der Bazar und die Kunstaufführung darauf abzielen, das Glück aller Indonesier zu teilen, sodass die indonesischen Bürger und die Diaspora trotz unterschiedlicher politischer Ansichten die Einheit wahren können. Es sind 379 indonesische Staatsbürger in der ständigen Wählerliste von Islamabad eingetragen. 63 Personen sind in der Zusatzwählerliste eingetragen und 14 Personen sind in der Sonderwählerliste eingetragen. In der Wählerliste eingetragene indonesische Staatsbürger kommen nach wie vor aus verschiedenen Regionen Pakistans wie Bahawalpur, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore, Zelum und Sialkot sowie Studenten der Internationalen Islamischen Universität Islamabad. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.897,47 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.027,71 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.685 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta. Der Kommentar hat heute Netanyahus Plan, Rafah anzugreifen, verstärkt die Beweise für einen Völkermord zum Thema. Das saudi-arabische Außenministerium berief am Samstag, den 10. Februar, eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates des Vereinten Nationen, UNSC, ein, als Israel sich auf den Start einer Bodenoperation in Rafah, der südlichsten Stadt im Gazastreifen, vorbereitete. In seiner Erklärung warnte das saudische Außenministerium vor den Gefahren, die durch den Angriff auf Rafah im Gazastreifen entstehen, dem letzten Zufluchtsort für Hunderttausende vertriebene Zivilisten. Saudi-Arabien betonte außerdem die Notwendigkeit einer außerordentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats, um zu verhindern, dass Israel eine humanitäre Katastrophe auslöst. Unterdessen sagte der britische Außenminister David Cameron am Samstag, den 10. Februar, er sei besorgt über den geplanten israelischen Bodenangriff auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. Im Social-Medien-Konto von X fuhr Cameron außerdem fort, dass die Priorität darin bestehen sollte, die Kämpfe so schnell wie möglich zu beenden, um Hilfe zu liefern und Geiseln zu retten. Ihm zufolge müssen diesem Schritt auch Bemühungen um einen nachhaltigen und dauerhaften Waffenstillstand folgen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Freitag die israelischen Streitkräfte angewiesen, einen Plan zur Evakuierung von Zivilisten aus der überfüllten Stadt auszuarbeiten, bevor eine Offensive zur Vernichtung der vier verbliebenen Hamas-Bataillone beginnt. Der geplante Angriff auf Rafah wird die Zahl der Opfer des Krieges weiter erhöhen. Dieser Plan zeigt deutlich den starken Willen Israels, das palästinensische Volk von der Erdoberfläche auszulöschen oder einen Völkermord zu begehen. Rafah ist zum letzten verbliebenen Zufluchtsort für Palästinenser geworden, die vor dem Krieg geflohen sind. Derzeit sind dort 1,4 Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht. Der geplante Angriff auf Rafah bestärkt auch Israels Vorwürfe des Völkermords an Palästina. Tatsächlich ist Israel nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs verpflichtet, Handlungen in Palästina zu verhindern, die als Völkermord eingestuft werden können. Israel muss auch diejenigen vor Gericht stellen und bestrafen, die zum Völkermord in Palästina aufrufen und den Zugang humanitärer Hilfe nach Palästina erleichtern. Es ist bedauerlich, dass Israel den Internationalen Gerichtshof scheinbar ohne Sanktionen ignoriert. Es ist angebracht, dass die Welt, insbesondere die Vereinten Nationen, handeln, damit die Gräueltaten und der Völkermord Israels am palästinensischen Volk so schnell wie möglich gestoppt werden. Soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 12. Februar passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 12. Februar 1942, als die japanische Armee ein Edikt erließ, dass die Stadt Banjarmasin an die Führung der zivilen Regierung PPC übergeben werden sollte. Mit Zustimmung des Bürgermeisters von Banjarmasin, H. Mulder, bildete das indonesische Volk in Banjarmasin eine Provinz. Bildete das indonesische Volk in Banjarmasin eine provisorische Regierung namens PPC. PPC ist die Abkürzung von Führung der zivilen Regierung. Der Leiter der zivilen Regierung PPC war vorübergehend Regierungschef in Süd-Kalimantan und Umgebung und ersetzte die vakante Stelle in der Regierung von niederländischen Ostindien vor dem Eintreffen der japanischen Armee im Februar 1942. Seit dem 1. Februar 1942 versuchte der Vorsitzende der PPC, Kontakt zur japanischen Armee aufzunehmen. Die Führung der japanischen Armee forderte die PPC auf, zuerst vorzugehen, damit Ruhe und Ordnung wieder aufrechterhalten werden könnten. Während man die Ankunft der japanischen Hauptstreitkräfte in Banjarmasin abwartete. Am 12. Februar 1942 kam der Hauptteil der Armee in Banjarmasin an und es fanden Verhandlungen mit der PPC statt. Die Japaner forderten die sofortige Einrichtung einer provisorischen Zivilverwaltung, die nicht nur für die Stadt Banjarmasin, sondern für die gesamte Region aus indonesischen Mitgliedern bestehen sollte. Die PPC hatte ihren Sitz im ehemaligen Büro von Gouverneur Haga, dem ehemaligen Gouverneur von Borneo. Am 12. Februar 1942 erließ Japan ein Edikt, die die Regierung an die PPC übergab. Anschließend wurde Rizzi zum obersten und höchsten Zivilregierungsführer für dieses Gebiet ernannt, nämlich Pangeran Musa Ardikesuma. Wir kommen jetzt zum 12. Februar 1959. Die British Overseas Airways Corporation war die erste Fluggesellschaft, die den Atlantik überflog. Die British Overseas Airways Corporation, oder BOAC 312, war am 12. Februar 1959 der erste Transatlantikflug der Welt. Der Flug startete in London, Großbritannien und landete in New York, USA. British Overseas Airways Corporation, oder BOAC, ist die nationale Fluggesellschaft des Großbritannien, die 1940 durch die Fusion von Imperial Airways und British Airways Ltd. entstand. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 12. Februar 2002. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien, Slobodan Milosevic. Am 12. Februar 2002 erschien das frühere jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic zum ersten Mal vor Gericht in Den Haag, den Niederlanden. Der als Schlechter des Balkans bekannte Mann war wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen in Bosnien, Kroatien und im Kosovo angeklagt. Die meiste Zeit des Prozesses agierte Milosevic als sein eigener Anwalt und das Verfahren endete ohne Urteil. Leider starb Milosevic am 11. März 2006 im Alter von 64 Jahren in seiner Zelle, angeblich an einem Herzinfarkt. Milosevic war von 1997 bis 2000 Präsident von Jugoslawien. Nach seinem Rücktritt wurde Milosevic wegen Korruption und Machtmissbrauch angeklagt. Am 1. April 2001 stellte er sich schließlich den serbischen Sicherheitskräften, nachdem er 26 Stunden lang von der Polizei umstellt war. Im Juni 2001 wurde Milosevic an die Niederlande ausgeliefert, um sich vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal zu verantworten. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Matahari.
Voice of Indonesia.
Ibu Syarar Unsur Indonesian Bahandat Hoita Das Tema Industri Minister Wudik Lokala Krafar Coik Modifikator Dafur Dasi Innovation und Kultur of the International Bühne Gebrah Haben. Das Indonesische Industrieministerium Wudikte Die Leistungen des Nationalen Modifikatoren und Aftermarket-Verbandes NMAA, die sich vom 10. bis zum 12. Februar 2024 an der Belebung der Modifikationsausstellung der Osaka Automesse OAM in Japan beteiligten. Neben den Präsentationen der Kreativität und Innovation der Arbeit der Kinder des Landes hat die Teilnahme lokaler Akteure der Modifikation Industrie auf der internationalen Bühne auch die Aufgabe, die indonesische Kultur vorzustellen. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita erklärte am Sonntag, den 11. Februar in Jakarta, dass die Kraftfahrzeugindustrie, die derzeit immer weiter verbreitete Modifikation Industrie hat, einen Mehrwert und Multiplikatoreneffekte für die Entwicklung der Aftermarket-Fahrzeugkomponentenindustrie im Land, insbesondere kleine und mittlere Industrien, geschaffen. Um die Entwicklung der Modifikationsindustrie im Land zu unterstützen, hat das Industrieministerium die Veröffentlichung der indonesischen nationalen Arbeitskompetenzstandards für die Modifikationsindustrie initiiert und ein kompetenzbasiertes Schulungsprogramm für die Modifikationsindustrie entwickelt. Das Industrieministerium hofft, dass die nationale Modifikatoren und Aftermarket-Verbandes als Verband der Modifikationsindustrie ein professionelles Zertifizierungsinstitut für Dienstleistungen in der Kraftfahrzeug-Modifikationsindustrie und ein Forum für Wirtschaftsakteure in der Umrüstung von Elektrofahrzeugen werden kann, um das saubere Indonesien-Programm durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Der Gründer des Nationalen Modifikatoren und Aftermarket-Verbandes, André Mulyadi, erklärte, dass die Bemühungen, lokale Aftermarket-Produkte auf die Osaka Automesse 2025 zu bringen, die Idee seines Verbandes seien, der die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern bei der japanischen Modifikation weiter stärken möchte. Im Zufolge werden sie indonesische und japanische Aktivisten der Modifikationsindustrie auf der OAM 2025 gegenseitig Möglichkeiten zur Zusammenarbeit eröffnen, insbesondere im Hinblick auf die Beschleunigung der Modifikation und Aftermarket-Industrie beider Länder. Das war unser Indonesien.
Dia milikku, bukan milikmu. juga janganlah kamu banyak bermimpi.
Dia untukku,
dia milikku,
dia milikku.
Lihatlah nanti, lihatlah saja.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Wunderbares Indonesien hat heute das Thema Milchfisch essen beim chinesischen Neujahrfest. Liebe Hörerinnen und Hörer, eines der Verkaufszentren der Milchfische vor den chinesischen Neujahrfest in Jakarta ist an der Straße Sulaiman, Rawabelong, Westjakarta. Einmal im Jahr ist die Straße in dieser Gegend, die als Blumenmarkt bekannt ist, voll mit Milchfischverkäufern. Einzigartig ist, dass hier nicht nur chinesischstämmige Bewohner Milchfische kaufen, sondern auch Betawi-Einwohner, die nicht chinesischer Abstammung sind. Der Milchfisch für das chinesische Neujahrfest unterscheidet sich vom üblichen Milchfisch, der täglich verkauft wird, denn der Milchfisch für das chinesische Neujahrfest ist in der Regel groß. Liebe Zuhörer, vor dem chinesischen Neujahrfest werden die Betawi-Bewohner, die viel Geld haben, viele Milchfische kaufen, um Fische zu ihren Schwiegereltern und ihren Eltern zu kochen und zu sieken. Für die chinesische Gemeinschaft in Indonesien ist einer der Hauptspeisen Milchfisch, der das Symbol des Wohlstandes und Vermögens ist. Hier erfolgte eine Akkulturation der chinesischen Kultur und Kultur von Betawi. Diese Akkulturation zeigt sich beim chinesischen Neujahrfest, bei dem die Tradition des Milchfischessen nicht nur zur chinesischen Abstammung gehört, sondern auch ein Teil des Betawi-Volksstammes ist. Die Betawi-Gemeinschaft kocht den Milchfisch in der Regel in Pindang, sogenannte Pindang Bandeng. Pindang Bandeng von Betawi hat eine Besonderheit, die sie von Pindang Bandeng-Gerichten aus anderen Regionen unterscheidet. Der Unterschied liegt in den Gewürzen und Ergänzung der süßen Sojasauce. Die philosophische Bedeutung von der Betawi-Aussicht besteht darin, dass Milchfisch für ihren Donen bekannt ist, sodass man hofft, dass beim Essen dieses Fisches viel Glück gesteckt wird. Außerdem wird in der chinesischen Gemeinschaft der Milchfisch beim chinesischen Neujahrfest abschließlich groß gewollt. Als Symbol für großes Glück im Leben. Die große Anzahl an Stacheln in Mittelfischen lässt sich so interpretieren, dass wir als Menschen in einem komplizierten Leben vorsichtig sein müssen. Eine tiefere Bedeutung für die Betawi und die chinesische Gemeinschaft ist Milchfisch als Symbol des Respekts. Ein Familienmitglied, das Eltern wie Eltern oder Schwiegereltern keinen Milchfisch bringt, wird als unhöflich betrachtet. In der Betawi-Gesellschaft ist die Tradition, die seit Generationen durchgeführt wird, den Schwiegereltern Milchfisch zu bringen, was als Ngejot oder Schicken der Milchfische bezeichnet wird. Ein Schwiegerkind, das seinen Schwiegereltern zum chinesischen Neujahrfest keinen Milchfisch schickt, wird als geiziger Schwiegerkind betrachtet. Die Bildschirmholder, der Grund dafür, dass Milchfisch in der Regel beim chinesischen Neujahrsabend verzehrt wird, ist, dass das chinesische Wort Fisch ähnlich wie das Wort Yu klingt, das Vollstand bedeutet. Deshalb wird es angenommen, wenn man Milchfisch feiern des chinesischen Neujahrfests isst, bekommt er Glück und Wohlstand für das folgende Jahr. Das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Milchfisch essen beim chinesischen Neujahrfest. Auf Wiederhören.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아.
We are made of each other, baby.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Di Karanganyar, Solo, auf Deutsch in Karanganyar, Solo. Liebe Zuhörer, hören Sie ein Gespräch mit dem Titel Parkiran Candi Ceto. Parkiran Candi Ceto. Auf Deutsch Parkplatz am Tempel Ceto. Dieses Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und Ayu, Mitglied der Vloggergruppe von Chris, die aus Solo.com statt. Chris informierte in seinem Vlog über die Position von ihm und Ayu, die sie auf dem Parkplatz des Ceto-Tempels Ufindon.
Halo semua, saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Cetol.
Dari sini kita harus jalan kaki ke candi, mau tahu seperti apa di dalam?
Yuk, ikuti kami.
Ibu Surer Nadem Sidas Kisprege Witaben will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen. Im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Parkiran Candi Ceto. Parkiran Candi Ceto. Auf Deutsch Parkplatz am Tempel Ceto. Stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederholen. Saat ini. Saat ini. Auf Deutsch zurzeit. Derzeit. Oder im Augenblick. Kami. Kami. Auf Deutsch wir. Sudah berada. Sudah berada. Auf Deutsch schon da. Oder wo finden Sie? Di parkiran. Di parkiran. Auf Deutsch auf dem Parkplatz. Candi Ceto. Candi Ceto. Auf Deutsch der Tempel Ceto. Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. Auf Deutsch, derzeit befinden wir uns auf dem Parkplatz des Ceto Tempels. Dari sini, dari sini. Auf Deutsch, von hier. Jalan kaki, jalan kaki. Auf Deutsch, zu Fuß gehen oder laufen. Seperti apa? Seperti apa? Auf Deutsch, wie ist es? Di dalam. Di dalam. Auf Deutsch, innen. Ibu Surat im Gestek Potensi di Oisrum. Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. Auf Deutsch, wir sind jetzt auf dem Parkplatz des Ceto Tempels. Oder, derzeit befinden wir uns auf dem Parkplatz des Ceto Tempels. In dieser Äußerung gibt es das Wort Parkiran. Parkiran, was Parkplatz bedeutet. Das Wort Parkiran, Parkiran, auf Deutsch, der Parkplatz, wird in dieser Rede von Chris verwendet, um den Ort zu erwähnen, an dem er sein Motorrad im Komplex des Ceto-Tempels geparkt hat. Andere Beispiele. Hören Sie weitere Beispiele für einen Ausdruck, um einen Ort auszudrücken. Turunan. Turunan. Auf Deutsch. Die Ableitung. Hati-hati melewati turunan itu. Hati-hati melewati turunan itu. Auf Deutsch. Seien Sie vorsichtig beim Abstieg. Belokan. Belokan. Auf Deutsch, die Kurve. Kita akan berhenti setelah belokan itu. Kita akan berhenti setelah belokan itu. Auf Deutsch, wir werden nach dieser Kurve stoppen. Die Besucher der Ceto Tempel ist ein Hindu-Tempel, der am Hang des Berges Lavu im Bezirk Karanganyar in der Provinz Central Java liegt. Der Ceto Tempel ist einer der höchsten Tempel Indonesiens und liegt 1496 Meter über den Meeresspiegel. Daher ist der Tempel of in neighbor gehör. Tiba surer bohoi das program. Lass uns Indonesisch sprechen und dann hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Halo semua, saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Cetol.
Dari sini kita harus jalan kaki ke candi, mau tahu seperti apa di dalam?
Yuk, ikuti kami.
Liebe Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Parkiran Candi Ceto auf Deutsch Parkplatz am Tempel Ceto. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen das Lied Milih untuk Indonesia oder auf Deutsch die Wahl für Indonesien. Gesungen von der Band Coklat und gecovert in einer Kroncong-Version von Daneka. Das von Kikan Namara geschriebene Lied Milih untuk Indonesia ist eine Aufforderung für die Zukunft Indonesiens zu stimmen. Das Lied, das von der Indonesischen Wahlkommission KPU am 2. Dezember 2022 veröffentlicht wurde, verfolgt ein klares Ziel, nämlich die indonesische Öffentlichkeit aufzurufen, ihr Wahlrecht bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2024 zu nutzen. Durch den sorgfältig ausgewählten Text des Liedes Memilih untuk Indonesia soll der Jingle für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2024 den Geist des Nationalismus und die Verantwortung der Bürger für die Zukunft Indonesiens entfachen. Liebe Zuhörer, hier ist die Band Coklat mit dem Lied Memilih untuk Indonesia oder auf Deutsch die Wahl für Indonesien in der Kroncong-Version. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
akhir tahun bulan Desember kali ini. Bahagia rasa hatiku sambut Natal bersama yang terkasih di tanah tercinta di kampung Tugu. Walau semua tak lagi sama sejak kau tiada, masih dapat ku rasakan